Mein Name ist also Michael Lissek. Ich bin Feature-Autor, Feature-Produzent, Feature-Regisseur und Feature-Einladender. Ich habe die Einladung hier bekommen, wie Frau Professorin Singer gerade schon gesagt hat, um hier mein Werk vorzustellen. Das ist ein bisschen seltsam, aber natürlich irgendwie auch außerordentlich narzisstisch supportive, weil in dem Moment, in dem man an einem Stück arbeitet, arbeitet man natürlich nicht an einem Werk. Also da hat man kein Werk, sondern da hat man Arbeit. Höchstens dann irgendwie im besten Fall am Anfang ein Stückwerk. Und erst sozusagen in der Rückschau oder wenn irgendjemand von außen drauf guckt, könnte man dann sagen, irgendwie, das sei sowas wie ein Werk. Ich weiß das nicht. Also ich habe das im Workshop auch schon gesagt, irgendwie sozusagen Erfolg oder wie auch immer man das nennen will, Wahrnehmung wahrscheinlich, Außenwahrnehmung, ist eben auch eine Frage von Durchhaltevermögen oder von Penetranz. Ich mache es seit 14 Jahren und habe 30 Stücke gemacht, dann muss man das wohl offensichtlich dann irgendwie Werk nennen. Die Frage ist halt auch so ein ganz kleines bisschen, ob das Feature als radiophone Gattung überhaupt dazu angetan ist, sowas wie ein Werk von Autoren zu etablieren. Und zwar aus dem einfachen Grund, würde ich mal sagen, weil das Feature doch immer mehr und relativ stark sowas wie eine Gebrauchsform ist. Das heißt irgendwie, Peter Handke, sagen wir jetzt mal, möchte ein Stück über den kroatischen Karst machen. Dann geht er nicht zu seinem Verleger und sagt irgendwie, sehr geehrter Herr Unseld, hab selig, ich würde gerne ein Stück über den kroatischen Karst machen. Ich habe da auch schon erste Vorarbeiten für gemacht. Wunderbare O-Töne, die ich transkribiert habe. Und sein Verleger antwortet dann, ja, also vor 4 Jahren war Kroatien ja leider schon das Schwerpunktthema auf der Buchmesse. Ja, ich weiß nicht irgendwie, ob Sie das machen sollten, sondern er wird erstmal überhaupt nicht fragen. Und natürlich käme ein Autor, der ein Werk schreibt, wie, sagen wir jetzt mal, Peter Handke, auch überhaupt nicht auf die Idee nachzufragen. Feature-Autoren fragen natürlich nach. Und Feature-Autoren werden natürlich geschickt oder nicht geschickt und sie verkaufen oder nicht. Und sie verkaufen relativ selten aufgrund ihres Namens. Eine andere sozusagen Spur, die uns dahin führt, dass potenziell gar keine Werke gewünscht werden, ist das Programmheft von dem eigentlich relativ fortschrittlichen, ich wollte schon sagen avantgardistischen, stimmt aber nicht, fortschrittlichen und in Hinsicht auf radiophone Dokumentation fortgeschrittene Redaktion des Deutschlandradios. Also wenn ihr in das Programmheft da reinguckt, werdet ihr sehen, dass kein einziger Autorenname genannt ist. Also da steht dann sozusagen Karaoke und dann steht da irgendwie, was in diesem Stück vorkommt und am Ende steht dann halt irgendwie, schalten Sie ein, aber es steht nicht da irgendwie, wer das gemacht hat. Da muss man dann nachher hinten blättern irgendwie und da steht dann der Regisseur und der Autor. Aber tatsächlich ist das Radiofeature doch so weit eine Gebrauchsform, würde ich sagen, anders als das Hörspiel, dass Autoren keine Rolle spielen. Und wenn ich euch jetzt, sagen wir mal, 5 oder 6 große Namen sagen würde aus der Feature-Geschichte, okay, ihr seid alle vorgebildet, würdet ihr vielleicht ein paar davon kennen, aber in der Regel kennt kein Radiohörer den Namen irgendeines Feature-Autors. Insofern hier nochmal herzlichen Dank für diese Einladung. Ich habe also ein Werk, ich habe also jetzt ein Plakat, ich habe also jetzt einen Namen. Das ist wirklich ganz wunderbar und ich nehme das jetzt sozusagen einfach mal als gegeben an. Ab jetzt habe ich nicht mehr sozusagen tägliches Gewerkel, sondern ab jetzt habe ich sozusagen ein Werk, das ich auch noch in Weimar mit wahnsinnig schöner Aussicht vorgestellt habe. Das war das Intro. Intro 2, der Titel, den diese Veranstaltung trägt, ist vollkommen frei erfunden und hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Sex und Tod dienen nur dazu, möglichst viele Leute hierher zu bringen. Das ist sozusagen Tagesordnungspunkt 2. Wir handeln davon überhaupt nichts und meine Stücke haben damit in der Regel auch überhaupt nichts zu tun. Da ich ja, wie hast du es gesagt, Nathalie, ich soll mein Leben präsentieren, das werde ich nicht tun, sondern nur sagen, dass ich seit 13 Jahren Feature-Autor bin und die ganze Sache beim ORF gelernt habe. Das ist insofern relativ wichtig, glaube ich, weil die Anfangszeit von jungen Autoren im deutschen Feature oder beziehungsweise in deutschen Radioanstalten relativ trübselig ist, weil man in der Regel nicht die Möglichkeit bekommt, das ist möglicherweise hier in der Schulung im experimentellen Radio ein bisschen anders, aber man bekommt in der Regel nicht die Möglichkeit, seine Stücke selber zu produzieren. Man darf meistens noch nicht mal selber Regie führen, man gibt ein Manuskript und seine Töne ab, die man sich im besten Fall noch von einer Cutterin, keine Absicht irgendwie, der oder beziehungsweise voller Absicht, da den Genus mit reinzubauen, das sind meistens Cutterinnen, seine Töne sozusagen von einer Cutterin schneiden lässt. Und dann geht das in die Hände von altgedienten Regisseuren. Und dann wird dieses Stück produziert und so weiter. Also das war bei mir anders. Ich hatte, bis ich 28 war, Literaturwissenschaft studiert und promoviert und habe eine Doktorarbeit geschrieben über einen Autor, den ich selber sozusagen in Archiven gefunden habe, Hans-Jürgen Freiherr von der Wense, der einen Nachlass hinterlassen hat von 40.000 Seiten, der ungesichtet war. Den habe ich gesichtet, seine Biografie geschrieben und beschrieben, was er mit diesem Werk da eigentlich, das nie entstanden ist übrigens, eigentlich wollte. Das heißt irgendwie, ich habe da wissenschaftlich vor mich hingewurstelt mit großen Mengen von Material, also vor allem Briefe zu finden, war außerordentlich umfangreich. Und habe mir dann gedacht, irgendwie, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich also Wense-Fachmann. Das ist nicht wirklich der Beruf, auf den die Welt mit Ungeduld gewartet hat. Ich musste es mir zugestehen. Dann schreibe ich doch mal, weil ich doch sowieso am Samstagmorgen um 9.05 Uhr immer die Hörbilder im ORF gehört habe, schreibe ich doch einfach mal an die Redaktion und mache ihnen drei Vorschläge. Und diese drei Vorschläge faxte ich brav an den ORF und am nächsten Tag klingelte das Telefon und Peter Klein, der damalige Leiter der Feature-Redaktion, sagte, wer sind Sie? So war das. Warum Feature steht hier? Warum Feature? Und es stehen auch die Antworten drunter. Warum Feature war, also ich meine, wenn man nicht mehr wissenschaftlich arbeiten will oder einfach sozusagen irgendwie einen gewissen Wunsch hat, ein bisschen freier zu sein, bleibt einem fast gar nichts anderes übrig, finde ich. Weil das Schöne am Feature ist halt wirklich, es gibt dadurch, das habe ich im Kurs vorhin schon gesagt, es ist kein Format, es gibt keine Formatierung. Dementsprechend gibt es dieses fürchterliche Wort, das vor allem die Printjournalisten kennen, es gibt es nicht, nämlich die Schreibe. Also irgendwie nichts schlimmer, als wenn sozusagen alles durch den redaktionellen Fleischwurf gedreht wird und dann dir gesagt wird, ja, aber irgendwie hast du hier doch ein bisschen zu viele Adverbien drin, mach das mal kürzer. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Das heißt, es gibt im Radio-Feature ein paar Regeln, aber doch relativ wenige Gesetze und es ist doch ein, obwohl dokumentarisch, ein relativ verspieltes Genre. Jedenfalls erlebe ich das als eines. Wenn man die ARD-Produktion hört, hat man nicht unbedingt immer das Gefühl, aber es ist schon möglich und es ist gewünscht und man darf das. Das andere, wie gesagt, ich kam vom Text von 40.000 Seiten Archivmaterial. Die Entdeckung, die ich da gemacht habe im Feature, war für mich tatsächlich sowas wie eine Revolution, nämlich dass, für einen Textfetischisten ist das tatsächlich irgendwie außerordentlich, dass normalerweise ein Text halt geht von links nach rechts. Ne? Also irgendwie Buchstaben stehen nebeneinander, nennen wir das einfach mal horizontales Erzählen. Es geht irgendwie von da nach da. Und plötzlich kann ich vertikal dazu erzählen. Also es passiert was vollkommen anderes, wenn ich eine Atmo unter diesen Ton lege. Oder wenn ich dann noch eine Musik drunter lege. Wenn ich sozusagen anfange, vertikal zu schichten, plötzlich bekommt das andere Bedeutung. Türen gehen plötzlich auf. Ich muss die Dinge nicht auserklären. Ich muss sie überhaupt nicht mehr erklären. Sondern sie beginnen von sich selber irgendwie zu arbeiten. Ich glaube mittlerweile auch, dass diese Vorarbeiten in diesem Archiv, also irgendwie, was im letzten hieß, relativ viel zu zitieren. Dieser Hans-Jürgen von der Wense war, Klammer auf und ist, Klammer zu, vollkommen unbekannt. Das heißt, man musste den irgendwie relativ stark zeigen. Also ich glaube, dass meine Stücke immer noch irgendwie was relativ stark Deiktisches haben. Deiktisch heißt irgendwie zeigen, dieses hier und jenes und jenes und jenes. Und ich eine relativ große Abneigung dagegen habe, die Dinge zu erklären. Ich komme vom Text so ein bisschen von den Poststrukturalisten, wenn man so will. Und habe ein bisschen was gegen das, was Artaud wahrscheinlich gemeint hat, als er von der Schweinerei des Schreibens gesprochen hat, dass nämlich alles auf irgendeine Art und Weise homogenisiert wird. Also ich erkläre dieses und jetzt komme ich nach da, fassen wir zusammen. Also es gibt so gewisse Textgeschichten irgendwie, die einem Text relativ schwer auszuweichen ist. was das Feature aber überhaupt nicht muss. Das Feature kann auf eine wunderbare Art und Weise sprunghaft, szenisch, modular und fragmentarisch erzählen und gewinnt dadurch sehr stark an Gewalt oder an Ausdruck. Und da ich ja hier auch vorspielen soll, spiele ich jetzt einfach mal aus meinem Stück Schrebers Garten, Glanz und Elend einer Lebensform, von vor 5 Jahren oder sowas, ganz kurz vor, wie ich glaube, modular zu arbeiten, wie ich Szenen verlasse, wie ich in Szenen reingehe. Das Ganze ist, wer gehen will, 6:36.
Ball der Gartenfreunde, Berlin, Januar 2009. Stargäste: Chris Roberts und Claudia Jung.
Meine Frau hatte mich mit profansten Mitteln geködert. Mensch, das kostet doch nur 200 Euro Pacht im Jahr. Und du kriegst eine Hängematte, einen Liegestuhl. Ich mach das mit dem Gärtnern. Denk mal, Sonne, ein Kühlschrank voll Bier und dann kommen die Freunde und wir können draußen Fußball-Europameisterschaft schauen, na? Und die Kinder, die können ja endlich mal laufen, ohne dass gleich ein Auto kommt. Guck mal, da drüben gibt's auch eine Familie. Die sehen doch nett aus. Oder?
Also ich hatte mich hier mit meinen Nachbarn zeitweise mal, haben wir uns nicht so gut vertragen, denn ich hatte gehört, dass er auf seinem Dach war, hat Süßkirschen gepflückt und hat sie nachher verkauft.
Ihre?
Ja.
Also wir haben den Garten im Winter übernommen, das ging relativ schnell so, dann, dass wir den Garten bekommen haben von den Vorpächtern. Und dann kam so bei der Vertragsunterzeichnung, da kam dann raus, dass die Pächter davor mit dem Kind vermutlich auch weggegangen sind, weil sie Ärger hatten mit der Nachbarin.
Ich hab's von jemand gehört. Ich hab's nicht gesehen, hat mir jemand erzählt. Dann hab ich ihn zur Rede gestellt und ja, auch mein Vater wäre früher nicht so eng gewesen. Ich sehe das ein bisschen ernster und so. Jedenfalls haben wir eine ganze Weile nicht gesprochen. Und er hat immer geheizt. Gerade in der schönen Märzsonne oder die Herbstsonne. Und der hat ja alle drin gesteckt, den Ofen, was er erfunden hat. Da kamen die Wolken hier bei mir rüber.
Und die hat sich wohl immer beschwert und hat also richtig Terror gemacht über den Zaun. Und die wurde auch mal die Hexe genannt. Und die war ein bisschen so verwachsen und wirkt dadurch auch ein bisschen sehr, ja, vielleicht ein bisschen angsteinflößend, so über den Zaun. So.
Mir ist jetzt schon passiert, ich bin mit meiner Frau, wir sind nach Hause gegangen, weil wir das nicht ausgehalten haben. Aber zum Glück gibt es ja jetzt ein Gesetz, dass offene Feuerstellen in kleinen Gärten nicht mehr sein dürfen, sondern nur, wenn jemand Kleintierzüchter ist.
Der hat auch gleich gesagt, ich höre hier alles. Wissen Sie, ich höre hier alles. Alles hier, also das sage ich immer gleich. Ich sehe alles und ich höre alles.
Was ist das, was Sie da haben?
Na, unser Kleingartenplan.
Mit Namen?
Ja. Haben Sie den nicht gekriegt? Nein. Augenblick mal, wo ist der Bahnhof? Ach, hier ist Bahnhofsweg. Wo sind Sie denn?
Wie ist Ihr? Lissek.
Sie sind doch hier drüben. Hier ja. Ist Lieske. Sind Sie hier?
Von Drügalski. Die haben wir übernommen von Drügalski.
Ach so, das ist Ihr Garten, ja. Wieso, hier bin ich?
Sieht ja von oben aus ein bisschen wie Gefängniszellen,
ja,
ne?
Ja,
irgendwie
ja.
Gang und rechts und links.
Ja.
So, Meredith, wenn Sie ihn nicht im Garten haben, würde ich empfehlen, gehen Sie durch Ihre Kolonie, gucken Sie oder fragen Sie über den Zaun, Nachbar, hast du, haben Sie, Meredith im Garten, der gibt Ihnen bestimmt ein Wurzelstück ab. Die werden übrigens nicht senkrecht eingepflanzt, sondern so, schräg, diagonal schräg, nicht so, so.
Die Geschichte von Herrn Fuchs, erster Teil.
Es war einmal ein Mann in Gifhorn, der hieß Fuchs, Name von der Redaktion geändert. Als man Herrn Fuchs fand, hatte er sich unter Strohballen versteckt. Herr Fuchs hatte sich nicht immer unter Strohballen versteckt. 30 Jahre lang hatte er für die Firma Volkswagen gearbeitet. Herr Fuchs war verheiratet, hatte zwei Kinder und Enkelkinder, mit denen er gerne ausgelassen spielte. Das Ausgelassen ist ein Zitat. Fuchs, sagen die Nachbarn, habe im Treppenhaus immer freundlich gegrüßt. Fuchs soll, sagen die Nachbarn, auf dem Weg zum Einkauf stets die Hand seiner Frau gehalten haben. Fuchs, das zeigen Fotos, hatte weißes Haar, einen Bürstenschnitt und stahlblaue Augen. Zumindest auf den Fotos, über denen kein Balken montiert ist. Das sind Dinge, die man von außen sieht. Innen aber sah es vermutlich, um nicht zu sagen offensichtlich, ganz anders aus. Herr Fuchs nämlich war nicht glücklich. Und besonders ausgeglichen war er auch nicht. Sein Leben sei eine Kette von Enttäuschungen gewesen, soll er einem Bekannten gesagt haben. Wegen Traurigkeit ging er in Frührente und kümmerte sich fortan verstärkt um seinen Kleingarten. Schlechte Idee. Fuchs beschimpfte dort nämlich, wie zum Zeitvertreib, seine Nachbarn links gerne als Scheiß-Türken und die Nachbarn rechts als Scheiß-Polacken. Woran man sieht, dass er tatsächlich nicht ausgeglichen war und sich irgendwie umstellt vorkam. Das lag vielleicht an den vielen Zäunen. Er stauchte ausgelassene Kinder zusammen, zeigte Falschparker an und griff auch gerne mal zur Säge, wenn ein Ast des Nachbarn auf sein Grundstück reichte. Das konnte nicht lange gut gehen. Und es ging auch nicht lange gut.
Wie es aber weiterging mit Herrn Fuchs, das erfahren wir später.
Hallo, darf ich doch mal bitte um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir möchten jetzt zur Krönung des Erntekönigs kommen.
Okay, so geht das weiter. Das mache ich mit modularem Erzählen. Also irgendwie, es waren jetzt 6 verschiedene Szenen oder Szenarien oder Szenarien sozusagen irgendwie, die überhaupt nicht miteinander vermittelt werden müssen. Also einer meiner Liebsten und bei dem Stück tatsächlich auch völlig neu entdeckten ist dieser Ball der Gartenfreunde, was nichts anderes ist als Musik. Nur sozusagen irgendwie, wenn das einmal anmoderiert ist, irgendwie Ball der Gartenfreunde 2009. Man weiß genau irgendwie, was da stattfindet, nur wenn man diese bekloppte Musik irgendwie hört. Und dann gibt es halt Versteigerungen und irgendwie Erntekönig wird gekrönt und so weiter. Also irgendwie, es gibt tatsächlich eine neue, also für mich eine damals vollkommen neue Form des unvermittelten narrativen Erzählens in einer modularen Bauweise, was man, wenn man so will, irgendwie auch eine Fragmentarität irgendwie von Erzählen als das bezeichnen könnte. Und das war tatsächlich eine Entdeckung. So. vielleicht muss ich dazu auch noch sagen, dass ich, warum auch immer, keine Ahnung, woran das liegt, eine große persönliche Abneigung, also sozusagen als das, was ich mache, irgendwie habe gegen erfundene Geschichten. Also ich habe es mehrmals versucht, Geschichten zu erfinden, es ist immer kläglich gescheitert. Und ich habe ganz häufig Geschichten gesucht und gefunden sozusagen irgendwie von realen Geschichten, die unglaublich waren. Also ich bin tatsächlich einer von den Autoren, die eher sagen würden, sie finden, als dass sie eher finden. Was im Letzten natürlich auch irgendwie eine Tradition hat, W.G. Sebald oder Bruce Chatwin oder, wenn man so will, auch Werner Herzog. Also es gibt da genügend Leute, die künstlerisch auf eine gewisse Art und Weise arbeiten, ohne jetzt wirklich Geschichten zu erfinden. Wie das mit der künstlerischen Gestaltung dann wiederum ist, dieser Wirklichkeit, wenn man sie so nennen will, irgendwie ist nochmal was anderes, aber dazu eben dann vielleicht auch später. Das heißt aber im Letzten für mich irgendwie Hörspiel fand ich nie interessant, also für mich jetzt irgendwie wiederum. Ich habe tatsächlich sehr viel lieber mit Menschen gearbeitet, mir Geschichten erzählen lassen. Genau, dazu auch noch gleich eine Anekdote. Anekdoten sind ja immer wunderbar zur Aufheiterung. Ich hatte ein Stück, wovon wir nachher auch den Anfang nach hören werden, Tennessee Eisenberg, über einen erschossenen Musikstudenten gemacht. Und es gibt eine relativ wichtige Interviewpartnerin, Rosalind, die ist 19. Rosalind ist wirklich irgendwie eine reizende junge Frau, die in einer Einzimmerwohnung, wirklich mehr oder weniger nur ein Zimmer wohnt, mit ihrem Freund und ihrem Kind zusammen in Göttingen. Und ich habe gesagt, ja, wir brauchen aber Ruhe, also mit Kind im Raum schwierig. Und dann hat sie ihren Mann, das war, ich glaube, echt im Dezember und es hat geschneit und sie hat ihn rausgeschickt. Und sie hat gesagt, ja, eine Stunde und es dauerte 2 Stunden und wir hatten ihn völlig vergessen. Und dann irgendwann waren wir fertig und sie machte nur so die Tür auf und dann standen beide wirklich irgendwie sehr eingeschneit irgendwie vor der Tür. Also er war echt nicht so richtig gut gelaunt und gab mir so die Hand und meinte so, aha, also, das ist also der Journalist. Und das geht bei mir ja gar nicht. Nein, nicht Journalist, sondern eher Geschichtenerzähler. Und Rosalind guckt mich so an nach 2 Stunden Interview, wohl eher Geschichtenerzähler, oder? Und das fand ich jetzt irgendwie eine durchaus nette Berufsbezeichnung. Also ich würde jetzt sagen, irgendwie akustischer Geschichtenerzähler, finde ich irgendwie eine ganz gute Bezeichnung. Gut, jetzt haben wir also dieses, oder ich habe jetzt also dieses Material gefunden. Was mache ich denn jetzt damit? Ne? Vielleicht muss ich dazu sagen, ich habe eine gewisse Faszination, woher auch immer die rührt. Ich weiß nicht, ob das nicht alle Feature-Autoren haben oder haben sollten, für menschliche Stimmen. Also ich liebe es wirklich, wenn Leute erzählen. Ich habe eine gewisse Vorliebe für Versprecher, für Atmer, für Pausen, für all das sozusagen, irgendwie, was sich an Körper, Zweifel, Existenz in der Stimme ausdrückt. Ob jemand viel geraucht hat, ob er eine Nacht durchgemacht hat. Man kann ganz, ganz viele Sachen in diesen Stimmen irgendwie erkennen. Und gleichzeitig finde ich es außerordentlich rührend, welchen Wunsch Menschen haben, sich selber auszudrücken. Also jemanden, das hatte ich vorhin auch in dem Workshop schon gesagt, irgendwie dieses Geschenk, also die empfinden das sehr häufig als Geschenk, dass da jemand ist, der ihnen zuhört. Und das finde ich eine rührende menschliche Eigenschaft. Also die ich natürlich, das muss ich dazu sagen, ökonomisch ausbeute, weil ich sozusagen mit denen Sendung mache, aber versuche moralisch zu reflektieren und das dann sozusagen irgendwie dahin wieder zurückbringen, wo die eigentlich herkommen. Also ich verarsche in Sendungen eigentlich sehr, sehr selten. Ich hoffe immer, dass ich dem entspreche irgendwie, was die da ausdrücken wollten. Genau. Was mich, glaube ich, ich soll ja hier über mich selber sprechen, also habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht, woher das irgendwie kommt mit diesem Journalismus, mit dieser Journalistophobie, die ich habe. Ich glaube, ich gehe tatsächlich anders mit Tönen um und ich gehe anders mit Sprache um und ich verhandle Sprache auch auf eine andere Art und Weise und diese Töne anders. Also mir ist der Subtext in der Regel wichtiger als die Information. Also ich lasse häufig einen klaren Satz von einer Person raus, die eine eindeutige Information gibt. Es gibt jetzt das, oder es ist ja, meistens gehen die Sachen ja zusammen. Also, dass der uns darüber informiert, dass man offene Feuer nur machen darf, wenn man Kleintierhalter ist, ist natürlich einerseits eine Information. Auf der anderen Seite erfahren wir eine ganze Menge über die Art und Weise, wie er das sagt. Jetzt ist endlich mal Ordnung eingekehrt. Das meine ich mit Subtext. Also sozusagen kein Sprechender transportiert nur die Information, sondern da immer noch mal eine ganze Menge an Sprachmüll oder an sozusagen Nebenbedeutung. Das heißt aber im Letzten, dass das irgendwie sowas, wer war das denn? Bachtin, irgendwie hat gesagt, was ist Literatur? Irgendwie hat gesagt, es geht eigentlich bei einem Autoren relativ stark um, anders als einem Journalisten, nicht um das Signifikat, also sozusagen das, was heißt, sondern auch um die Signifikanten. Und ich versuche wirklich häufig mit diesen Signifikanten zu spielen, was im Letzten dazu führt, dass ich eigentlich nicht Stücke über jemanden machen will, sondern im besten Fall mit jemanden machen möchte. Und da würde ich jetzt gerne den Anfang eines Stückes von mir vorspielen, das heißt Take Me Home. Oder ist es überhaupt Gesang? Das ist ein Kafka-Zitat aus Josephine, die Sängerin, oder Das Volk der Mäuse. Eine wunderschöne Geschichte, die ich jedem ans Herz legen kann. Kennt ihr jemand? Da gibt es eine Maus, die heißt Josephine. Und diese Maus singt immer. Und das ganze Volk der Mäuse schart sich aufgrund dieses wunderschönen Gesanges um Josephine herum. Es gibt nur einen Kritiker und dieser Kritiker hat diese Geschichte geschrieben. Und er fragt sich die ganze Zeit, ist es überhaupt Gesang oder doch nur ein Pfeifen?
Einen noch, würde ich sagen. Da nehmen wir etwas anderes, etwas ganz anderes. Kein Country, sondern Harry Belafontes Banana Boat Song.
Deo, Deo, daylight come and he won't go home. De, Deo, daylight come and he won't go home.
Was ich noch sagen wollte, beim Interview vorhin kam das nicht so richtig raus. Ich habe sogar ein Tattoo von Phil Collins zwischen meinen Schulterblättern. Und zwar aufgrund dessen, dass ich jemand in der Phase war und ich dachte mir, vielleicht möchte ich mir echt mal ein Tattoo machen lassen, aber ich weiß nicht, was für eins. Bin in einen Tattoo-Laden, einen x-beliebigen Tattoo-Laden und habe mir die Tattoos mal angeschaut, also diese Mappen, die es da gibt. Und blätterte so rum zwischen Drachen, Totenköpfen und Rosen, habe ich dann etwas entdeckt und dachte mir, okay, das möchte ich haben, sofort, jetzt und hier und gleich. Und der Tätowierer meinte, das kann ich leider nicht machen, weil das hat ein Kunde mitgebracht und ist wahrscheinlich selbst gezeichnet und deswegen kann er das leider nicht machen. Und ich sage, nein, das ist nicht selbst gezeichnet, das ist von einer Single von Phil Collins von 1985, nämlich von dem Lied Take Me Home. Es ist ein Strichmännchen von der Seite gezeichnet mit einem riesigen Sack auf dem Rücken und einem Koffer in der Hand und einer Mütze auf. Und ich sage, ich möchte das haben. Und als er meint, okay, wenn das so ist, dann mache ich dir das. Und das ist mein Tattoo. Es ist hässlich, die wenigsten Menschen erkennen es auf den ersten Blick, was es überhaupt ist. Aber dafür ist es meins und es hat eine Bedeutung. Ich brauche ein Tattoo, was etwas aussagt. Und das habe ich jetzt. Ich glaube, das war's.
Take me home. Oder ist es überhaupt Gesang? Radiophone Dokumentation von Michael Lissen. Eine Bowlingbahn in Berlin, hinter einem Hochhaus versteckt. Man steigt ein Stockwerk in die Tiefe. Billardtische, Fernsehbildschirme. Ganz durchgehend nach hinten. Ilja an den Reglern, jeden Sonntagabend. Vor ihm Dave.
Vor ihm René. Willi.
Jenny.
20 andere.
20 andere.
25 andere.
50
andere.
50 andere.
Karaoke.
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 Der Veronina Bowling Lounge, der schönsten Bowlinganlage, würde ich mal so behaupten, in ganz Deutschland. Schön, dass ihr da seid. Karaoke heißt es jetzt ab 22 Uhr. Mitmachen darf natürlich jeder, es ist kostenlos. Hier steht der Spaß im Vordergrund, die Auswahl an Titeln ist enorm und gigantisch. Karaoke. Unsere erste Interpretin, Jenny, ist online. Hallo, Jenny.
Hallo.
Wunderbar. Wir starten mit einem Song von Silbermond. Ich wünsche euch heute Abend viel Spaß, ja.
So singt Jenny.
Ich habe einen Scherz gefunden und wer trägt deinen Namen?
Es ist halt einfach, es ist eine Sucht. Bei mir ist es eine Sucht.
Sag, Jenny.
Wenn ich weiß, am Sonntag ist Karaoke, dann muss ich zur Karaoke gehen, ansonsten raste ich aus. Da habe ich tierisch schlechte Laune, da habe ich auf null, auf gar nichts mehr Lust, wenn ich nicht zur Karaoke gehen kann.
Wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe, geht's mir gut. Ich brauche das.
Sag, Dave.
Das ist eine Form des Ausdrucks. Also da kann man seine Gefühle ausdrücken, da kann man Frust abbauen, da kann man sich Depression von der Seele singen.
Jenny hat gesagt, es ist eine Sucht und das kann ich irgendwo bestätigen.
Erläutert René.
Es ist keine Sucht nach Zigaretten oder Drogen oder Alkohol, sondern es Gefühlssucht, würde ich das nennen.
Man ist nach dem Lied, also nach dem Gefühle übermitteln, sage ich mal, denkt man sich erstmal, okay, jetzt ist erstmal gut. Jetzt habe ich erstmal was getan. Ich habe versucht, die Steine von meinem Herzen ein bisschen runter zu bröckeln. Und wenn man das halt immer wieder macht, dann das hilft wie eine Therapie, kann man sagen. Es ist wirklich therapiemäßig.
Zu Hause singe ich für mich. Da ist es mir auch egal, ob das jetzt gut klingt oder weniger gut.
Sagt Willi.
Zu Hause singe ich für mich.
Take me home.
Du bist das Beste, was mir passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten. Es ist schön, dass es dich gibt.
Man merkt schon, ja, aber eine gewisse Vorliebe für inzestuöse Verhältnisse. Auch das wieder sozusagen, was ich mit akustischen Szenarien meine. Also irgendwie ist natürlich irgendwie sensationell, dass man dann so einen Ton findet, wie zu Hause singe ich für mich, weil wie komme ich sozusagen von dieser Bowling-Lounge in mein Studio und das Ganze dann sozusagen Take Me Home noch irgendwie zu haben, also dann bin ich sozusagen auch wirklich daheim und dann ist sozusagen irgendwie dieses intime Singen. Also du hast sozusagen immer ein öffentliches Singen und du hast ein intimes Singen. Ich will jetzt das Stück wirklich noch ein bisschen mehr vorstellen, weil das eines meiner Liebsten ist oder das, von dem ich zumindest glaube, irgendwie, dass es das Gelungenste ist. Kann ein anderer irgendwie andere Meinung haben, finde ich aber schon. Die erzählen jetzt einfach, die singen jetzt alle. Ja, also sozusagen jetzt werden alle, einer nach dem anderen, werden jetzt irgendwie vorgestellt und die haben jeweils Lebensgeschichten, die zum Teil sich überlagern, die zum Teil nichts miteinander zu tun haben, die aber alle komischerweise, und das war keine Absicht, sondern nach einem Casting von ungefähr 20 Sängern, also ich habe an dem Stück ein Jahr ungefähr gearbeitet, sind die vier ausgewählt worden, weil die alle ein Take-Me-Home-Problem haben sozusagen. Sondern die suchen alle ein Zuhause auf eine gewisse Art und Weise. Also, ich möchte jetzt noch zwei Teile vorspielen. Ein Mittelteil, der kurz verdeutlichen soll, wie ich hier mit denen arbeite. Man merkt es ja schon, die moderieren sich gegenseitig an. Mich gibt es hier gar nicht, aber es gibt in der Mitte auch einen Text tatsächlich von mir, der von denen gesprochen wird. Und wie ich das gemacht habe, würde ich gerne zeigen. Das ist mein Freiheitsmodul. Also das, ich habe immer so kleine Tracks und das ist sozusagen eben jetzt das kleine Freiheitsmodul, 5 Minuten.
Wenn ich singe, dann will ich natürlich auch, dass die Leute Freude daran haben. Und je größer der Applaus ist, umso begeisterter sind die Leute einfach und umso mehr habe ich damit bewegt. Weil ich will nicht nur für mich meine Gefühle raussingen, sondern ich will den Leuten auch diese Gefühle vermitteln beziehungsweise den Gefühle rüberbringen, dass sie sich selber so fühlen, wie dieses Lied geschaffen ist oder wie ich dieses Lied sehe.
Applaus ist nicht wichtig, aber es ist ein schönes Gefühl, wenn man es kriegt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, oh, ich brauche jetzt Applaus, sondern es ist halt schön. Man weiß, man hat es gut gemacht oder die freuen sich, wenn man gesungen hat. Aber es ist jetzt nicht unbedingt zwingend. Das muss nicht sein.
Selbst die Leute, die sagen, sie singen nur aus Spaß, die wollen natürlich, dass es nicht ganz so grottenschlecht klingt, dass die Leute jetzt nicht irgendwie Buh rufen oder so. Also ein bisschen Anerkennung möchte natürlich jeder. Und dieser Applaus, der tut ja einfach gut. Und wenn du versuchst, gut zu sein und besser zu sein und dich weiterzuentwickeln, dann könnte der Applaus auch besser werden und lauter und länger.
Wenn dann die Leute mittanzen, das ist für mich einfach nur genial. Und das ist es, was ich brauche.
Ich habe auch damals aufgrund der Tatsache, dass mein Bruder und mein Vater mit mir nicht so viel konnten, war ich ja eh auf mich gestellt. Und somit habe ich mir einfach imaginär ein Publikum schon immer vorgestellt. Also da war ich auch, keine Ahnung, mit 8 Jahren oder so. Egal, was ich gemacht habe in der Wohnung, ich hatte immer das Gefühl, da sind jetzt mindestens 2 oder 3 Kameras, die mir gerade zuschauen. Und habe auch angefangen, so ein bisschen mit mir selbst zu reden manchmal, beziehungsweise mit dem Publikum, was gar nicht da ist, zu reden. Und da kann es auch sein, dass ich auf dem Topf saß. Und ich dachte mir, okay, aber irgendjemand filmt das jetzt. Ich bin die ganze Zeit präsent, irgendjemand filmt das. All I need is a TV-Show.
Take that look of worry. I'm an ordinary man. They don't tell me nothing, so I find out all I can. There's a fire's been burning right outside my door. I can see, but I feel it. and it helps to keep me warm. So I don't mind. No, I don't mind. So tell me, take me home. 'Cause I don't remember. Take me home. Gotta go home, but I don't remember. Take me home. Oh Lord, well, I've been a prisoner of my life. And I can see you. And I can see you.
Also ich finde schon, dass es Freiheit gibt. Freiheit gibt es auf verschiedene Arten. Freiheit ist ein Ding, was man sich selber schaffen muss. Also wenn ich sage, ich will raus, ich will in die Natur, ich will zelten, dann nehme ich mein Zelt und gehe zelten.
Band ab. Die Maschine läuft.
Die Maschine läuft.
Die Bewegung der menschlichen Stimme
im Gehäuse eines anderen.
Im Gehäuse eines anderen. Die Bewegung eines menschlichen Körpers. Getrieben von welcher Sehnsucht?
Getrieben von welcher Lust?
Welche Sehnsucht treibt mich?
Welche Sehnsucht treibt mich?
Welche Sehnsucht treibt mich?
Und wie kann ich sie ausdrücken?
Wie kann ich sie ausdrücken?
Welche Sehnsucht treibt mich? Hier drin.
Da draußen.
Da draußen.
Wie kann ich sie ausdrücken?
Keller. Da draußen.
Hier drinne. Da draußen.
Also es geht tatsächlich irgendwie um die Asynchronizität von Gefühl und Emotion. Also irgendwie ist natürlich ist das Gesetz. Der hat natürlich nicht zu dem Song gesungen. So falsch kann man gar nicht singen. Man hört ihn auch vorher irgendwie sehr viel besser singen. Es geht tatsächlich irgendwie um eine akustische Darstellung von der menschlichen Stimme im Gehäuse eines anderen. Also sozusagen dieser Wunsch, sein Gefühl auszudrücken, ohne dass man das sozusagen jetzt irgendwie sagen muss, sondern ein Versuch einer akustischen Darstellung von einer Asynchronizität von Gefühl, Ausdruck, Maschine, Emotion. Das ist sozusagen irgendwie dieser Versuch, dass die nicht wussten, was die da eigentlich für einen Text vorlesen. Weiß ich auch, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber nichtsdestotrotz irgendwie ist das ja kein Text, der gegen sie sich wendet, sondern im Letzten irgendwie eigentlich nur beschreibt, was in dieser Sendung dann wiederum stattfindet. Ich habe die sowohl sehr umfangreich in der Karaoke-Bar aufgenommen, als auch sie dann sehr lange im Studio gehabt. Also wie gesagt, ich habe ein halbes Jahr oder sowas mit denen gearbeitet und habe sie, was ich auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht, ganz gerne alleine gelassen. Also ich habe dann gesagt, irgendwie hör zu, ich bin jetzt hier nicht im Studio und du singst mir vor, ich gehe hinten in die Eckkneipe, Band läuft, auf geht's, mach was du willst. Und dann bin ich irgendwann nach 3 Stunden zum Teil zurückgekommen und die waren immer noch da und sangen dann immer irgendwie. Ich dachte, ich werde irgendwann mal abgeholt, aber nein. Und vor allen Dingen Willi, deswegen ist das so am Anfang ein kurioser Anfangston, was ich vorhin im Interview vergessen habe zu sagen. Und das ist natürlich irgendwie geht im Radio eigentlich medial gar nicht, weil es ist ja sozusagen für uns eine Interviewsituation. Was ich vorhin vergessen habe im Interview zu sagen, ist, ich habe auch ein Tattoo. Ich habe auch ein Tattoo zwischen den Schulterblättern. Das heißt, der hat, als ich dann weg war, nochmal sich selber interviewt. Also und zwar sehr umfangreich. Also wir haben 2 Stunden gesprochen, er hat 4 Stunden erzählt, nachdem ich weg war. Also was mir dann auch gezeigt hat, dass es ganz häufig viel bringt, einfach ein Mikrofon dazulassen und zu sagen, ich gehe mal spielen oder irgendwie was. Und das war meine Karaoke-Sendung. Sie können sie käuflich nachher erwerben. Nein. Die kann man, also alle meine Sachen kann man im Internet hören. Meine Seite michaelissek.com, irgendwie einfach nur auf die Grafik klicken, da sind alle Sendungen sozusagen irgendwie zu haben. Wer das jetzt noch haben will, dann würde ich mich wundern. Eine Sache noch sozusagen irgendwie ein Glaubenssatz. Das merkt man so ein ganz kleines bisschen schon, das habe ich vorhin auch schon gesagt. An meinen Stücken hat man das jetzt gehört. Ich benutze in der Regel keine Atmos. Ich glaube nicht nur nicht an die Atmo, ich bin wirklich ein regelrechter Atmo-Verweigerer. Ich glaube tatsächlich, dass es sowas ist wie der Versuch, irgendwas zu authentifizieren, die eigene Anwesenheit oder zu sagen, so klingt das. Dann muss man aber irgendwie mittlerweile ganz häufig auch sagen, was denn da so klingt. Was ich ich gerne mag, sind Szenen. Also beispielsweise bei dem Schrebergartenstück, wo der dann irgendwie sagt, wir wollen jetzt den Erntekönig krönen. Da hört man natürlich irgendwie noch ganz viel. Sozusagen, wenn eine Szene innerhalb einer gewissen Geräuschkulisse stattfindet irgendwie, dann glaube ich, macht das Sinn. Aber jetzt wirklich zu sagen, das ist wirklich Michael Lissek nur, das hat nichts mit dem Feature zu tun, dann ich mag mich irgendwie nicht ewig lang an Straßenstellen Glocken aufnehmen, Autos aufnehmen, das Ganze dann irgendwie zu einer Soundcollage, einem Soundteppich machen irgendwie. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, obwohl sich das jetzt anders angehört hat, irgendwie doch ein bisschen zu Bauhausmäßig. Ich mag, also irgendwie, es ist häufig Kit, es ist häufig auf irgendeine Art und Weise eine Verkleisterung von Dingen. Also ich habe die Sachen relativ gerne klar nebeneinander. Genau, und was ich, also sozusagen irgendwie, ich glaube nicht, das ist jetzt natürlich total schlecht, das nach dem zu sagen, was wir gerade gehört haben. Ich bin wirklich sozusagen echt das Gegenteil von einem Illusionisten. Ich zeige recht gerne auf die eine oder andere Art und Weise meine Instrumente. Im Letzten kann man das natürlich irgendwie mit dieser Zwischenpassage, wo die Bandabmaschine läuft irgendwie, da merkt man schon, okay, das ist gebaut. Also es geht sozusagen irgendwie so quasi im Brechtschen Sinne irgendwie zu sagen, irgendwie wir haben es hier mit einem Stück, mit was Gemachten zu tun. Diese Realitäten oder diese Fiktionen herzustellen, irgendwie damit habe ich irgendwie ein kleines Problem. Ich würde das gar nicht so streng sehen bei mir. Ich möchte eher daran erinnern, an die Älteren unter euch, die hier nicht sind. Früher gab es das aktuelle Sportstudio und auch zum Beispiel der große Preis und so, alle großen Fernseh-Happenings samstagsabends fingen in der Regel mit einer Erkennungsmelodie an und dann fuhr die Kamera einmal durchs Studio, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich habe keinen Fernseher mehr, und filmte die Kameras. Erinnert ihr euch daran? Kennt ihr das irgendwie? Und dann winkten auch manchmal die Kameraleute, die dann so irgendwie da saßen. Das ist im Letzten ein selbstreferenzieller Moment des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, den man an der Stelle am wenigsten erwartet. Also ich meine, irgendwie überleg mal, welche Kamera filmt eine Kamera, dass sie da ist. Das war aber total üblich. Ich glaube, ich komme eher aus der Geschichte als jetzt wirklich aus der Brecht-Schule, sondern wirklich eher aus der aktuellen Sportstudio-Schiene, die gerne mal ganz kurz zeigt, irgendwie, das ist ein Mikrofon und hier, hallo, das ist gemacht, und dann können wir auch schon wieder weitermachen mit Illusionen. Aber so, das finde ich irgendwie ganz wichtig. Also da möchte ich mir auch wirklich dann mutwillig abgrenzen zu anderen Formen von Features, die versuchen sozusagen auf eine ganz starke, emotionale, verkleisterte Art und Weise irgendwie Wahrheit, Wirklichkeit und sowas irgendwie herzustellen. Beispielsweise der Text, den Bettina Kurt in der Schrebergarten-Sendung gesprochen hat, arbeitet ja genauso, Name von der Redaktion geändert. Ja, totaler Bullshit, weiß jeder im Letzten, der den Text irgendwie hört, keine Redaktion ändert da jetzt irgendwie einen Namen. Also sozusagen auch mit den semantischen Bestandteilen zu spielen und sie auf eine gewisse Art und Weise ironisch zu wenden. So, was mir auch sehr wichtig ist, das wird hier total enumerativ. Es gibt einen Begriff, der tatsächlich von Bachtin diesmal kommt, der nennt sich Polyphonie. Kommt eigentlich natürlich aus der vorbachschen Musikschule. Ich verwende den tatsächlich mehr dahingehend, dass ich im Feature eine einzigartige Möglichkeit sehe, Widersprüche nebeneinander stehen zu lassen. Also Leute sich miteinander streiten zu lassen beispielsweise. Also ich habe ein Stück gemacht, das heißt Zwettels Traum, die Nibelungenfragmentfrunde der Frau Dr. Ziegler oder Sehen Sie nichts, das davon handelt, dass eine Bibliothekarin im Stift Zwettel zwei fingergroße Fragmentfunde gefunden hat, Fragmentschnipsel gefunden hat, auf denen jeweils 8 Zeilen standen, und die sie datiert hat auf 1100 und inhaltlich datiert hat auf Nibelungenlied. Sensation, weil die ältesten Funde des Nibelungenliedes stammen aus dem 13. Jahrhundert. So, dann ging das Ganze an die Öffentlichkeit und an die Medien und an die Presse. Und die deutschen Professoren hatten als erstes Einsprüche gegen diese Dame, weil sie ja keine Germanistin sei, Mittelhochdeutsch nicht könne und außerdem keine Professorin sein, sondern nur eine Angestellte in der Stiftsbibliothek. Das ist sozusagen lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben recht, Frau Ziegler ist doof. Das Interview mit Frau Ziegler irgendwie hatte natürlich, es war zu erwarten, genau den anderen Kanon, nämlich zu sagen, irgendwie, ich habe recht und die Professoren sind doof. Was soll ich denn dazu sagen als Autor? Also ich meine, ich setze mich doch jetzt nicht hin, mache eine kurze Medievistenausbildung und entscheide dann irgendwie, was richtig ist oder nicht. Sondern das ist tatsächlich irgendwie eine Form von Polyphonie, die im Feature auf eine gute Art und Weise möglich ist und die, glaube ich, in kaum einem anderen Format im Radio möglich ist, weil es dann immer heißt irgendwie, ja Mensch, muss da eine Meinung dazu haben. Ja, wie ist es denn jetzt? Stimmt's jetzt oder stimmt's nicht? I don't care. Also ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne mit Gerüchten. mit Unwahrheiten, mit versuchten Verführungen, mit Vertuschungsversuchen. Das hört man den Stimmen immer an und das macht die Sache saftig, finde ich. Also irgendwie sozusagen, wenn man einer Stimme sozusagen auf die Schliche kommt, um festzustellen, irgendwie der lügt mich da gerade an, großartig. Ich werde wahnsinnig gerne angelogen, weil das nehme ich immer. Also weil wenn ich es höre, hört es jeder andere auch. Also das würde ich irgendwie mit Polyphonie jetzt erstmal sozusagen auf einer oberflächlichen Ebene bezeichnen. Diese Polyphonie setzt zum Teil, glaube ich, erfahrungsgemäß eine relativ große Sympathie für die Welt voraus, die, glaube ich, wichtig ist, weil sonst hat man doch relativ schnell eine Meinung. Also irgendwie, ich lasse mich grundsätzlich von allen zu quatschen und ich glaube erst mal jedem. Also das, und da habe ich auch gar nichts gegen. Oder selbst wenn ich merke, der will mich irgendwie anlügen, finde ich das als Phänomen erst mal interessant. Wenn ich mich dann halt frage, irgendwie, wieso eigentlich? Ich meine, ich halte doch jetzt hier irgendwie nur ein Mikrofon hin. Und ich sympathisiere irgendwie grundsätzlich mit Interviewpartnern, die irgendwie was machen. So. Was mir wichtig ist und worauf ich irgendwie relativ stark Wert lege, und ich höre dann auch hoffentlich bald mal auf, ist, da wir uns in einem bilderlosen Medium bewegen, zu versuchen, den Interviewpartnern oder sozusagen den Protagonisten auf eine gewisse Weise sowas wie einen Körper wiederzugeben. Also hatte ich vorhin auch schon gesagt, so ein Phantasma irgendwie vom Körper. Jeder kann sich irgendwie vorstellen, wie die aussehen. Und weil ich da eine große Vorliebe und auch irgendwie eine ganze Menge Arbeit rein investiere, diese Bilder entstehen zu lassen, finde ich etwas wirklich extrem ärgerlich im Radio-Feature, was häufiger vorkommt, ist Beschreibungen von Personen. Sie trägt eine gelbe Hose, rote Socken und eine Mütze. Also irgendwie diese Körperbeschreibung, irgendwie die im Feature vorkommt, empfinde ich grundsätzlich als Verrat. Also sozusagen, mir gibt jemand ein Interview unter dem Gesetz der Unsichtbarkeit. Ich höre seine Stimme, aber er ist sozusagen irgendwie unsichtbar. Und dann diese Beschreibung, da habe ich irgendwie wirklich, da habe ich was dagegen, muss ich sagen. Es geht tatsächlich irgendwie darum, akustische Bilder herzustellen und zwar qua Sound. Ich hätte noch 6 Minuten den Anfang von Tennessee Eisenberg, bin aber überhaupt nicht beleidigt, wenn jetzt eher der Daumen nach runter geht, weil ich jetzt schon die ganze Zeit so erzählt habe und jeden dritten Satz angefangen habe mit ich. Das ist ja unerträglich. Das ist echt leid, aber irgendwie, wenn man einmal aufgefordert wird, über sein Werk zu sprechen, dreht man durch anscheinend. Das ist auch nicht, woran das liegt. Dann hören wir noch mal ganz kurz Tennessee Eisenberg. Was ich darin eigentlich im Letzten zeigen will, ist, wie diese modulare Bauweise, von der ich heute im Workshop erzählt habe, relativ stark zueinander kommt. Also das ist ein Glücksfund von Material, wo jeder sich sozusagen irgendwie das Stichwort selber gibt. Also sozusagen jede Szenerie wechselt irgendwie auf Stichwort eines Interviewpartners davor. Und ich glaube, dass das auch daher kommt, dass ich alle meine Töne, nachdem ich sie geschnitten habe, transkribiere. Also da bin ich Textfetischist geblieben. Also ich suche relativ stark nach semantischen Anschlüssen. Also auch, das hat man vielleicht in den Stücken gehört irgendwie, dass es auf uns und abos und so, dass meine Sätze häufig so anfangen. Die antworten alle aufeinander und das geht nur, wenn du die Texte wirklich irgendwie sozusagen vor dir hast. Und dann der zweite Schritt ist, wie atmen die, wie stehen die Stimmen zueinander und so weiter.
Okay, ich bin gerade aufgestanden und ich werde jetzt wie alle diese kleine Beatkugel hier öffnen.
Der Tod des Tennessee Eisenberg oder Bens Liste. Feature von Michael Lissek.
Er hat oft stundenlang Klavier gespielt, stundenlang. Also ich komme heim, es ist, 11.40 Uhr und er sitzt, hat vergessen, das Licht anzumachen und sitzt immer noch da und spielt. Ja.
Also ich war, wenn ich Tennessee getroffen habe, in jeder Begegnung immer beschenkt. Und zwar ganz egal, ob ich Tennessee alleine traf oder ob ich Tennessee mit Renate und Benedikt traf.
Er hat den Wind geliebt. Er ist barfuß durch die Straßen gegangen im Sommer. Und wenn ich gesagt habe, soll ich dich irgendwo hinbringen? Nein, Mama. Ich lauf. Das ist so schön hier. Nein, Mama.
Tanissi hatte ein sehr schönes Gesicht mit dunkelbraunen Augen, die in manchem Licht auch grünlich schimmerten. Und Tanissi hatte auch sehr, sehr schöne Hände. Seine Hände waren sehr schön.
Was mir eben aufgefallen ist, dass er in der Art, wie er mit einem sprach, so was Ausgewogenes hatte. Er war von einer Art Reife, die mich überrascht hat.
Also ich muss sagen, sogar Freunde haben eigentlich ziemlich schnell gesagt, ja, der war halt anders. Also da kann ich jetzt sagen, was ich will, aber die haben ihn vielleicht ein, zwei Mal gesehen und die haben schon gesagt, der war halt anders.
Ich habe Tanissi geliebt, so wie er war. Und ich werde ihn weiter in meinem Herzen tragen. Ja. So ist das. Ja.
Ausgelöst wurde das Drama des Musikstudenten Tanissi Eisenberg im April diesen Jahres.
Tanissi bedrohte seinen Mitbewohner mit einem Messer.
In seiner Wohnung im Regensburger Stadtnorden bedroht er nach einem Streit
Dieser
einen Mitbewohner
rief
mit dem
die Polizei.
Messer. Dem gelingt es zu fliehen und die Polizei zu alarmieren.
Die Beamten stießen auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann.
War es tatsächlich Notwehr, wie die Beamten und der Staatsanwalt behaupten?
Schließlich, so die Staatsanwaltschaft, wurde aus zwei Waffen 16 Schüsse abgegeben.
Warum wurde Tanissi von den Schüssen, Zitat, regelrecht durchsiebt?
Er starb im Krankenhaus.
Okay, ich komme gerade von meinem ersten Gespräch mit Renate und Ben Eisenberg. Café Morena.
Am 26. September 2009 treffe ich Renate und Benedikt Eisenberg zum ersten Mal. Eine Radiosendung wolle ich über den Fall Eisenberg machen, sage ich, und hoffe, sie hören die Anführungsstriche. Denn vor mir immerhin sitzen Mutter und Bruder eines Toten, der für sie kein Fall sein kann.
Das Ganze würde aber nur funktionieren, habe ich Ihnen gesagt, wenn Sie mich dabei unterstützen. Ich würde eine Liste von Personen brauchen, die etwas über Tanissi sagen können. Und diese Leute auf der Liste sollten auch wissen, dass es mich gibt und auch wissen, dass es für die Familie in Ordnung ist, wenn ich komme und sie interviewe.
Warum ich das tun wolle, fragen sie. Weil ich glaube, dass hier etwas nicht stimmt, sage ich. Dass die Polizei sich falsch verhalten hat. Dass aber auch nichts einfach so vom Himmel falle. Nicht einmal ein Komet, selbst der hatte eine Umlaufbahn. Und ich sowohl versuchen wolle, etwas über diesen Moment des 30. April 2009 herauszufinden, als auch hoffentlich genug darüber, wie es dazu hat kommen können.
Renate Eisenberg und Benedikt haben diese Unterstützung mir versprochen. Benedikt Eisenberg möchte die Liste fertig haben, wenn ich das erste Mal nach Regensburg komme und alle, die da auf der Liste stehen, auch anrufen.
Warum Sie das alles tun, frage ich. Zwei Anwälte beschäftigen, eine Website über den Fall einrichten, ein unabhängiges gerichtsmedizinisches Gutachten in Auftrag geben und bezahlen, mir helfen. Geht es um Wiedergutmachung? Sowas wie Gerechtigkeit?
Und Sie haben gesagt, wir wollen wissen, was an diesem Donnerstag, dem 30. April 2009, passiert ist. Und wir wollen es glauben können.
Zum Zeitpunkt unseres ersten Treffens prüft die Regensburger Staatsanwaltschaft in einem Ermittlungsverfahren, ob die Polizisten, die Tanissi Eisenberg erschossen haben, vor Gericht kommen oder ob die Akten des Falles geschlossen werden. Beides ist zum Zeitpunkt unseres ersten Treffens möglich.
Was ich bisher weiß, ist, dass Tanissi Eisenberg ein sanfter, freundlicher junger Mann gewesen sein soll, völlig unaggressiv, besonnen, spirituell. Und dass also die Vorstellung, dass er Polizisten mit einem Messer attackiert hat, für alle, die ihn kannten, vollständig absurd ist. Ich fahre nächste Woche das erste Mal nach Regensburg und hoffe, dass Benedikt Eisenberg bis dahin die Liste fertig hat. Aber bevor ich ihn treffe, treffe ich den Anwalt der Familie Helmut von Kietzel.